Officials say the group called itself Heaven's Gate and had apparently prepared carefully for the suicides.
Last chance to evacuate planet Earth before it is recycled.
I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn.
Sekta. Der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften.
Now we're looking to the key that is within every heart and breast. And I, thought that came from the earth of earth.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neureligiöse Bewegungen. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zu einer besonderen Folge, denn ich bin nicht alleine in dieser Folge, sondern habe mir einen Gast eingeladen, aber dazu gleich mehr. Zunächst möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, es ist soweit. Das Sekta-Buch ist erschienen, Die Spur des Bösen, wenn Fanatismus tödlich endet. Ein Buch, in dem ich mir 10 sogenannte Sektenverbrechen anschaue und dann ganz genau hinschaue und frage, was ist da eigentlich passiert und was können wir daraus lernen, wann wird Religion problematisch, welche Glaubenssätze sind es, die vielleicht eine besondere Tendenz dazu haben, gefährlich zu werden. Also wenn euch das interessiert, wovon ich ausgehe, wenn ihr Sekta hört, dann könnt ihr das jetzt im Buchladen eurer Wahl bestellen oder vielleicht gibt es es sogar vorrätig dort, dann könnt ihr es einfach mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr mich da auch unterstützt auf diesem Weg und ein kleiner Hinweis, die E-Book-Variante, die gibt es noch bis Ende April, glaube ich, zum reduzierten Preis. Das heißt, wenn ihr das Ganze als E-Book kauft bei Thalia oder wo auch immer, dann kriegt ihr da gerade, ich glaube, für 5 € oder so. Also relativ günstig kommt ihr daran, bevor sich der Preis dann wieder erhöht. Ja, und damit genug Werbeblock. Ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir habe und ihn für ein Interview gewinnen konnte. Zu einem Thema, das tatsächlich häufiger bei Sekta gefragt wird. Ich kriege relativ viele Anfragen dazu, doch mal was zum Thema Evangelikalismus zu machen. Und da dachte ich, da lade ich mir jemanden ein, der sich gut damit auskennt. Thorsten Dietz ist zu Gast. Er hat ein dickes Buch über Evangelikalismus geschrieben. Und wir werden gleich, das werdet ihr hören, darüber sprechen, was ist das eigentlich und was ist daran vielleicht auch kritisch zu sehen und wie kann man das einordnen. Ja, aber ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Ihr werdet es gleich hören. Und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem spannenden Gespräch, wie ich fand, mit Thorsten Dietz. Hallo und herzlich willkommen, Thorsten Dietz bei Sekta. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, zu Gast zu sein. Und bevor wir ins Thema einsteigen, Evangelikalismus haben wir mal groß drüber geschrieben. Wir werden nachher noch schauen, wo uns das genau hinführen wird auch. Ich glaube, dich kennen wahrscheinlich viele, aber nicht alle. Vielleicht sagst du ein paar Worte dazu, wer du eigentlich bist.
Ja, ich bin Thorsten Dietz, ich komme aus dem Ruhrgebiet, Gelsenkirchen, bin Anfang 50, Familienvater, 3 Töchter. Bin evangelischer Theologe, war im ersten Beruf evangelischer Pfarrer der Westfälischen Kirche, fast 5 Jahre im Ruhrgebiet, habe dann in der Theologie weitergemacht, promoviert, habilitiert, war mal Theologieprofessor für Ethik und Dogmatik und bin seit bald 2 Jahren in Zürich angestellt für Erwachsenenbildung. Theologische Impulse für die Öffentlichkeit mit Podcast, Blogs, aber auch Vorträgen und Kursen.
Vielen Dank. Kurz und knackig und man hört schon, du bist auch ein erfahrener Podcast-Kollege sozusagen, hast auch viele eigene Podcasts, ich weiß gar nicht wie viele, aber ich verlinke mal alle, die ich finde, nachher in den Shownotes. Die sind alle sehr hörenswert, also unbedingte Hörempfehlung. Wir haben uns heute verabredet, um ein bisschen über das Thema Evangelikalismus zu sprechen, weil ich auch bei Sekta immer wieder Anfragen kriege, was ist es eigentlich, was hat es mit dem Evangelikalismus auf sich? Gibt es da auch sektierische Tendenzen? Dann auch die Frage, was sind eigentlich alle Freikirchen-Evangelikale und sind alle Freikirchen-Sekten? Also das sind so Fragen, die mich immer erreichen und wir wollen heute uns mal ransetzen und das ein bisschen auseinander dröseln, um da genauer hinzugucken, weil auch das nicht so einfach ist und man da ein bisschen differenziert hinschauen muss. Vielleicht beginnen wir mal ganz basal mit der Frage, was ist denn eigentlich Evangelikalismus und woher kommt er? Man muss dazu sagen, Thorsten, du bist ein Experte auf dem Gebiet, denn du hast ein dickes Buch darüber geschrieben. Auch das verlinke ich euch in den Shownotes. Menschen mit Mission, unbedingte Leseempfehlung. Das werden wir heute nur anreißen können, was da an Tiefe auch drin steckt. Aber genau, vielleicht mal so kurz und knapp wie möglich, was ist Evangelikalismus?
Ja, das ist immer das Schwierige, so kurz und knapp wie möglich. Wenn man 500 Seiten geschrieben hat, ist das keine gute Qualifikation dafür. Aber ja, fangen wir ganz einfach an, nicht? Also evangelikal ist das englische Wort für evangelisch. So, und in vielen internationalen Zusammenhängen heißt evangelical dasselbe wie bei uns evangelisch. So, und es hat im 20. Jahrhundert eigentlich erst so richtig eine Sonderbedeutung bekommen im englisch-amerikanischen Raum, nämlich evangelical wurde vorzugsweise verwendet für einen bestimmten Strang im Protestantismus, innerhalb der ganzen reformatorischen Kirchenfamilien, reformierte Anglikaner, Methodisten, und zwar den Strang, der erwecklich war, wo Bekehrung, wo Evangelisation, wo Ruf zum Glauben eine große Rolle gespielt hat. So, und das ist erstmal eine englisch-amerikanische Geschichte, die kann man in Großbritannien und in Nordamerika bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Da gab es Aufbrüche, da haben sich viele Menschen bekehrt. So, da haben andere gesagt, ja, wie bekehrt? Ihr seid doch getauft als Kind, ihr seid doch immer schon gläubig. Dann haben die gesagt, nee, Glaube ist eine bewusste Entscheidung, Glaube ist ein Leben mit Jesus Christus, Glauben ist Leben für die Mission, das Evangelium zu verbreiten. So, und diese Geschichte ist seitdem etwas, was sich da immer weiter fortsetzt. In den letzten 60 Jahren wurde das eine Weltmarke. Und auch in Deutschland haben viele gesagt, wir sind auch evangelikal, wir gehören zu dieser Geschichte. Das waren Menschen, die man in Deutschland früher nannte pietistisch, aber auch freikirchlich, baptistisch, methodistisch. So. Und das wurde so nach und nach 60er, 70er Jahre übernommen. Und in der Tat, die sind so ähnlich. Aber faktisch ist evangelikal immer ein Dachbegriff für ganz, ganz viele Strömungen, für sehr enthusiastische Gruppen, Pfingstkirchen, charismatische Bewegung, für recht traditionalistische Gruppen wie württembergische Pietisten oder Baptisten, Methodismus, Freikirchen. Und mit solchen Umbrella-Terms, also mit so Dachbegriffen, ist es, wie es ist. Ne? Sie sind grob und dann funktionieren sie. Im Detail ist alles viel komplizierter.
Ja, also ich habe schon rausgehört, weil das auch eine Frage ist, die häufig kommt, das ist der Unterschied zwischen Charismatismus und Evangelikalismus. Also da würdest du sagen, so habe ich jetzt gerade rausgehört, Charismatismus ist eine Spielart von evangelikal. Also evangelikal ist der obere Begriff, der höhere Begriff sozusagen.
Also man kann es so verwenden und was weiß ich, evangelische Allianz weltweit, Losanna-Bewegung machen so. Pfingstbewegung ist etwas, was aus evangelikalem Christentum entsteht. Ja. Charismatische Bewegung ist ein Ausstrahlen von Pfingstbewegung in die traditionellen Kirchen zurück. Heute kann man sagen, diese enthusiastischere, lebhaftere, erlebniszentriertere Frömmigkeit strahlt aber aus fast in den ganzen evangelikalen frommen Bereich.
Mhm. Gibt es denn solche Grundpfeiler, wo man sagen kann, das vereint die evangelikalen Christen? Also du hast schon gesagt, diese neue Bekehrung ist eins davon. Gibt es da noch mehr? Mhm.
Also wenn man sie selbst fragt, werden sie sagen, wir sind nichts Besonderes, wir sind eigentlich Christen. Ne? Wir glauben an Jesus und an die Bibel, wir sind das Original. Wenn man näher hinschaut, ist natürlich viel komplizierter. Ich persönlich würde sagen, es ist eine moderne Form des Christentums. Es ist eine moderne Entwicklung da, wo Staatskirchen und Volkskirchen das nicht mehr durchhalten, dass alle zwangsweise dazugehören. Und es gibt einen großen Konsens, dass man mit ein paar Merkmalen das gut zusammenfassen kann. Diese Merkmale hat ein Theologe namens Babington entwickelt. Das erste ist, es ist ein Bekehrungschristentum. Also man ist nicht Christ durch Taufe oder durch die Eltern oder durch Zugehörigkeit, sondern durch eine bewusste persönliche Entscheidung für Jesus Christus. Entweder ganz dramatisch vom Unglauben zum Glauben oder aber auch man wird damit groß. Es ist immer, aber irgendwann muss man es festmachen. Zweiter Punkt, man orientiert sich an der Bibel. Bibel ist höchste Orientierung. Man nimmt da wirklich Maß und versucht, bibeltreu zu leben. Dritter Punkt, man ist irgendwo aktiv, man ist missionarisch, man möchte andere für den Glauben gewinnen, aber man setzt sich auch in der Gesellschaft ein, diakonisch, karitativ und überhaupt. Und vierter Punkt, man ist sehr auf Christus bezogen, sehr stark auf Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. So eine Erlösungsreligion, das ist eigentlich das Zentrum. Schöpfung findet man auch gut, ne? Aber im Grunde glaubst du an Jesus? Das ist immer die Schlüsselfrage. Mhm.
Jetzt habe ich vor kurzem eine Folge über Fundamentalismus aufgenommen mit einem Podcast-Kollegen Ralf Kabuschnik, Historiker, und ich habe dich tatsächlich in dieser Folge zitiert. Und würde mich nochmal interessieren, was ist jetzt der Unterschied zwischen fundamentalistisch und evangelikal? Also in deinem Buch schreibst du, Fundamentalisten sind Radikale oder sind Evangelikale, die es übertreiben, wenn ich es mal in meinen eigenen Worten so ja. ganz platt ja. zusammenfassen würde. Aber vielleicht magst du genau. da noch ein paar Sätze dazu sagen.
Genau, also der neuere Fundamentalismus ist eine innerevangelikale Entwicklung. Man kann das greifen ab dem 19. Jahrhundert. Mhm. Der Fundamentalismus hat ältere Wurzeln, vor allem im Protestantismus des späten 16. und des ganzen 17. und frühen 18. Jahrhunderts, sogenannter protestantische Orthodoxie oder Scholastik. So, und das Besondere hierbei ist, bestimmte evangelikale Merkmale werden radikalisiert. Die Bibel ist nicht nur Grundlage für Glauben und Leben. Die Bibel gilt als absolut irrtumslos und unfehlbar. Heißt, Fundamentalismus heißt immer, Adam und Eva waren historische Personen, die vor 6000 Jahren ungefähr gelebt haben. Und die Sintflut ist wortwörtlich wahr. Gott hat die ganze Menschheit auf 8 Personen reduziert, von dem stammen wir alle ab. So, Fundamentalismus hat also eine ganz stark biblizistische Komponente. Fundamentalismus ist aber auch aggressiv, ist durchweg dualistisch, hat eine ganz negative Zukunftserwartung, sieht sich in der Endzeit, sieht sich im Kampf, vor allem gegen alles liberale Christentum. Das ist wirklich ein Feind, den man zutiefst verabscheut und bekämpft. Und man sieht sich in der modernen Welt bekämpft, aber kämpft auch zurück. Hat teilweise auch durchaus Ambition, diese Welt für Gott zurückzugewinnen. So, das sind alles Radikalisierung von evangelikalen Anliegen. Viele, die Mehrheit der Evangelikalen ist nicht so, aber das ist schon auch ein nicht ungewichtiger Brocken.
Ja, das heißt, es gibt auch innerhalb des Evangelikalismus sozusagen Abstufungen im Bibelverständnis. Also es sind nicht alle so radikal, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, genau. Mhm. Verdeutlicht ja auch nochmal die Vielfältigkeit, dieser Dachbegriff. Das ist, glaube ich, ein ganz guter, ganz gute Beschreibung, dass eben ganz viele Bewegungen dann letztlich auch darunter fallen. Jetzt, wenn wir Evangelikalismus hören, dann haben wir oft die USA vor Augen. Meine Vermutung oder meine These ist, dass die Evangelikalen in den USA aber schon nochmal anders ticken als die in Deutschland. Würdest du dem zustimmen oder würdest du sagen, nee, das ist im Prinzip vergleichbar? Oder inwieweit also, ist es vergleichbar?
Es sind riesige Unterschiede, ne? Und der bedeutendste Unterschied ist natürlich, wir kommen in Deutschland wie in ganz Mitteleuropa her von Staatskirchen, die absolut im Grunde alles durchdrungen haben, die ganze Gesellschaft. Die USA entsteht ja wesentlich auch mit vielen kleinen Gruppen Geflüchteter, die davon sich losgeheißt haben. Ja, ja. Also vor allem puritanische Gruppen, aber lauter Sondergruppen. Ganz viele deutsche sehr fromme sind geflohen, sind von Staatskirchen in Deutschland geflohen und haben in den USA viel früher als in Europa sowas wie Religionsfreiheit angedacht. Auch überhaupt viel größeres Gewicht auf Selbstbestimmung, Freiheit, Alltagsreligion, die vom Staat getrennt sein muss. So, und dann sind die Geschichten natürlich sehr, sehr unterschiedlich, europäische, amerikanische Kulturgeschichten. Faktisch ist es im 20. Jahrhundert so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die USA-Kultur ja wahnsinnig stark ausstrahlt nach Deutschland. Wir sind ja irgendwie so ein Re-Education-Projekt auch irgendwo geworden und gewesen, und da ist auch Gutes dran, absolut. So, und in dieser Zeit strahlt eben auch US-evangelikale Frömmigkeit stark aus. Billy Graham ist hier der bedeutendste Mann. Und der wird ja in den 50er Jahren eingeladen, der füllt Stadien in den 50ern bereits. Mhm. Bischöfe sind dabei, die Kirchen laden ihn ein. In den 60er, 70er Jahren sind es dann eben ganz bestimmte Fangruppen, Evangelikale, Evangelische Allianz, Lausanner Bewegung sind so die globalen Netzwerke. Und damit findet eine Amerikanisierung deutscher Christentümer statt. Die ist stark, die ist wirklich sehr stark, aber es gibt natürlich auch eigendeutsche Entwicklung und Prägung, die immer noch vorhanden sind und auch bedeutsam sind.
Mhm. Wenn man jetzt nochmal auf Deutschland schaut, also bevor wir dann auch nochmal in das sektorspezifische eintauchen, noch zwei Dinge. Zum einen, meine Beobachtung, auch da würde mich interessieren, was du dazu sagst, ist, dass sich die evangelikale Welt in Deutschland gerade so ein bisschen spaltet, ist vielleicht noch zu viel gesagt, ich weiß nicht, kannst du gleich korrigieren oder anders sagen, aber es gibt so diese Strömung, wir werden wieder ein bisschen fundamentalistischer oder wir, also die eher in diese fundamentalistischere Ecke geht, und die andere, die sich gerade versucht zu öffnen. Gerade in, also ich mache es immer fest an der Frage nach der Trauung von homosexuellen Paaren oder nach der Mitarbeit von homosexuellen Paaren zum Beispiel. Da gibt es ja große Bruchlinien innerhalb des Evangelikalismus auch. Und wie nimmst du das wahr jetzt in Deutschland gerade? Also ja, mal spezifisch für uns hier. Oder also deutschsprachiger Raum ist ja. Also, ja.
Ich glaube, da gibt es ein echtes Missverständnis, was sich so ein bisschen verbreitet hat, als gäbe es so die normalen Evangelikalen, ja, und als würden jetzt sowas wie Postevangelikale da irgendwie sich abweichen und irgendwie freischwimmen und so. Man sollte sich mal klar machen, das ist die fundamentalistische Perspektive. So, das ist eine konservativ-evangelikale oder gar fundamentalistische Perspektive. Mein Vorschlag ist jetzt auch vereinfachend, aber ich glaube, es ist viel treffender. Es findet eine Spreizung statt. Mhm. Eine Spreizung der evangelikalen Welt. Was ist die evangelikale Welt in Deutschland? Vor 50 Jahren hätte man gesagt, evangelikal in Deutschland sind drei Gruppen. Erstens die Freikirchen, zweitens die freien Werke innerhalb der evangelischen Kirche, wie Gemeinschaftsbewegung, Gnadau, EC, große Teile CVJM und viele Regionen in Deutschland wie Württemberg, wie Mittelfranken, wie Siegerland, wie Ostwestfalen, wo es alte erweckliche Strömung gibt, also landeskirchliche Gemeinden. Und diese drei Gruppen sind in der evangelischen Kirche versammelt. So, und dazu kamen dann später charismatische Gruppen, die wachsen am stärksten. Und Spreizung bedeutet, ziemliche Teile dieser evangelikalen Welt werden offener. Sie akzeptieren inzwischen Frauen auf der Kanzel, Frauen in Leitungen, haben Pastoren. Das gibt es bei Freikirchen, das gibt es bei Gemeinschaften, das gibt es bei erwecklich missionarischen Landeskirchen. Viele von denen sind aber auch gar nicht mehr so komplett homophob und keine Schwulen und Lesben und wir sind dagegen. In diesem Bereich finden große Veränderungen statt, bei den Methodisten, bei den Baptisten in Gnadau. So, und dann gibt es konservativ-evangelikale, fundamentalistische Gruppen in den Freikirchen, in der Gemeinschaftsbewegung, in den Landeskirchen. Die kämpfen vor allem eigentlich mit der pragmatischen Mitte, würde ich mal sagen. Postevangelikale sind Menschen, die irgendwann sagen, ich halte es im System eigentlich nicht mehr aus. Ich bin diesen Streit auch leid und ich will gar nicht mehr so lagermäßig denken. Mhm. Ich kann mich auch in der Landeskirche bewegen. Ich kann mich auch privatisieren und in eigenen Gruppen oder sonst wie. Aber eigentlich sind das nicht die Gegner der Evangelikalen. Die wissen, da gibt es Ultras und dabei gibt es andere, die sich öffnen. Und diese Spreizung, die ist im Moment ganz, ganz schwerwiegend. Die kriegt man nämlich nicht mit einer einzigen Trennung befriedet. Das wird zu viel zerschneiden und darum ist es anstrengend für die meisten Evangelikalen gerade.
Ja, ja, vielen Dank für die Präzisierung, das macht tatsächlich Sinn. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen und auch das ist was mir häufig als Frage begegnet, sind denn alle Freikirchen evangelikal oder was ist da nochmal der Unterschied? Also da müssen wir, glaube ich, auch nochmal ein paar Sätze dazu sagen, um das klar zu kriegen.
Ja, ja. Ja, 19. Jahrhundert, nicht? Wir haben ja da noch weitgehend wirklich staatskirchliche Verhältnisse und gerade, sag mal, wir in der Landeskirche sollten den repressiven und autoritären Charakter unserer eigenen Geschichte ernsthaft vor Augen bekommen. So, und im 19. Jahrhundert entstehen sehr unterschiedliche Freikirchen. Es entstehen durch auch gerade internationalen Einfluss erweckliche Formen intensivierten Christseins, Methodisten, Baptisten, freie evangelische Brüdergemeinden, Dabisten sind da die wichtigsten. Es gibt aber auch hyperkonfessionalistische Abspaltung, viele kleine lutherische Abspaltungen, die werden dann teils zusammengefasst in der SELK, in der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche. Die zum Beispiel fühlen sich gar nicht als Freikirche, die fühlen sich als die wahre lutherische Kirche der Reformation. Die würden sagen, die heutigen Landeskirchen sind die Abspaltung, die wollen das gar nicht sein. So, und diese Freikirchen sind im Grunde Vorläufer auch für Bürgerrechte, für Religionsfreiheit. Die sind in mancher Hinsicht liberaler damals als die Landeskirchen. Im 20. Jahrhundert sortieren die sich kulturell in der Regel als konservativer. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kann man schon sagen, meisten Freikirchen, fast alle, sind konservativ, sind irgendwie evangelikal, sind bibeltreu. Da hat sich in den letzten 50 Jahren viel bewegt. Gerade bei den großen, international verbundenen, den Baptisten und Methodisten, gibt es erhebliche Öffnungsbewegungen. Da sind viele überhaupt nicht fundamentalistisch und die strugglen auch mit evangelikal in einem verengten Sinn. Die sind eigentlich ökumenischer geworden. Die kommen ganz gut klar mit dem ökumenischen Rat der Kirchen, weil sie sehen, die sind auch viel frömmer, als Evangelikale wahrhaben wollen. Durch manche geht so ein bisschen Riss und Spannung, aber es ist ein weites Spektrum und Freikirchen sind auf keinen Fall alle evangelikal und erst recht nicht fundamentalistisch oder gar sektiererisch, manche aber schon. Die haben da schon auch Ausläufer bis in dieses gefährliche Gebiet hinein.
Ja, ist ja auch das Wesen der Freikirche, die sich so als eigenständiges, die sind ja oft auch in, also jetzt, wenn es nicht die großen Verbände sind, gibt es ja auch viele Gemeinden, die so als kleine Vereine organisiert sind vor Ort und dann auch ihr eigenes Ding machen können sozusagen und dann auch aus diesem Abspaltungsgedanken. Genau, dann machen wir den Schritt mal jetzt zur Frage, so ein bisschen unter der Überschrift, wann wird Religiosität toxisch, könnte man vielleicht sagen, jetzt gerade auch mit Blick auf Evangelikalismus. Also ich denke so ein bisschen an diesen Podcast auch, Toxic Church, Hillsong, war jetzt groß in den Schlagzeilen im letzten Jahr, letztes Jahr war es, glaube ich, wo auch so eine evangelikal-charismatische Freikirche im Zentrum stand. Was würdest du sagen, oder würdest du sagen, Evangelikalismus hat grundsätzlich eine Tendenz dazu, toxische Religiosität hervorzubringen? Ist jetzt ein bisschen eine provokante Frage, aber ich bin mal gespannt.
Ja. Also dafür muss man so stellen. Ich habe das dringende Bedürfnis, vorwegzuschicken. Ich möchte nicht über Evangelikale reden mit dem Selbstverständnis, wir sind ja Kirche, wir haben kein Problem, wir sind eigentlich die Guten, Wir sind super drauf. Ja, also angesichts der aktuellen Debatten, Sexualisierte Gewalt, Vertuschung, Bagatellisierung, Gaslighting in unseren Kirchen, sollten wir, glaube ich, immer dazu sagen, alle christlichen Kirchen und Gruppierungen sind gefährdet, toxische Strukturen auszubilden. Und am gefährdetsten sind die, die das für sich nicht wahrhaben wollen und sich für die Guten halten und sagen, wir waren immer schon Safe Place.
So, danke für die wichtige Ergänzung. Ja, total wichtig, dass du das noch
ich glaube, wir sind uns auch absolut einig, aber ich glaube,
auf jeden Fall.
Ich kann nicht oft genug dazu sagen. So, und bei Evangelikale würde ich sagen, gute Evangelikale fragen sich das hoffentlich selbst. Die, die das überhaupt nicht an sich ranlassen wollen und sofort stinkig sind, wenn man da irgendwie kritisch über sie berichtet, da gibt es Gründe, das wirklich auch nochmal deutlich auch von außen zu fragen, was ist denn daran problematisch? Ja, und da gibt es natürlich ein paar Maßstäbe, die muss man dann aber auch klären. Was macht eine bestimmte Religion toxisch? Was macht sie gefährlich? Ich würde zunächst mal grundsätzlich sagen, toxisch ist Religion immer dann, wenn sie Menschen dazu anhält, sich selbst und anderen Menschen prinzipiell zu misstrauen. Toxisch ist, wenn sie ein grundsätzlich negatives Menschenbild hat, was von Menschen immer nur Schlechtes erwartet und dann Menschen dazu anhält, sich zu unterwerfen. Autoritäten, Gemeinschaften, Vorgaben, der Bibel, Gott heißt es dann immer. Naja, aber diese Größen werden ja in Anspruch genommen, Menschen gefügig zu machen, sie zum Teil einer autoritären Community zu machen, in der es keinen Widerspruch gibt, keine kritischen Zweifel, keine demokratische Mitbestimmung. So, und toxisch ist eine Theologie, wenn sie permanent dazu anhält, sich selbst und andere zu entwerten und sich bedingungslos, unkritisch und dualistisch absoluten Maßstäben zu unterwerfen. Das führt quasi immer zu sehr problematischen Folgen im Umgang mit sich, mit anderen und im Blick auf die Welt.
Und jetzt gibt es ja viele Menschen, die sich abgewendet haben aus evangelikalen Kreisen, die sagen, ich habe solche Erfahrungen eben da gemacht. Auch nochmal eine provokative Frage, in dem Bewusstsein, was du vorne vorangeschoben hast, aber ist das nicht eine Anfrage an evangelikale Theologie insgesamt? Wenn das da so häufig vorkommt, sage ich mal, man kann das natürlich auch auf die ganze Christenheit beziehen, also keine Frage, aber wir beschäftigen uns jetzt mit dem speziellen Thema.
Und da müssten wir von Fall zu Fall durchgehen. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, und man sollte immer sehen, alles, was man an Evangelikalen kritisieren kann, gibt es ja heute noch in der Landeskirche. Und alles, was man da kritisch finden kann, gibt es breit in der Christentumsgeschichte und war auch mal oft hegemonial. So, also wenn wir sagen, ja, Evangelikale, ganz schwierige Leute, die diskriminieren Schwulen und Lesben, das ist ein Großteil der Christentumsgeschichte. Das ist fast noch das ganze 20. Jahrhundert. So, also im 21. Jahrhundert kommen die ersten da an, dass sie tatsächlich weitgehend Diskriminierungs arm unterwegs sind. Mhm. Mehr kann man ja gar nicht behaupten. So, also ich glaube, dieser selbstkritische Punkt ist immer dabei. Evangelikale haben durch ihre soziale Stellung und auch durch ihre Theologie, das würde ich schon mal sagen, gesteigerte Anfälligkeiten. Warum? Das soziale Gefüge ist, sie haben sehr starkes Gemeinschaftsbewusstsein. Mhm. Sie sind also nicht so die Institution oder die Organisation, die vor allem durch Amtsträger repräsentiert wird, sondern sie ist maßgeblich realisiert in Gemeinschaften. So in lebendigen, dichten Gemeinschaften, die haben Zusammengehörigkeitsgefühl. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist gemeinsamer Glaube, gemeinsame Frömmigkeit, geht immer einher mit einer deutlichen Abgrenzung, wir und die. Mhm. So, und die Welt, daher in der Welt, da sind Verführungen, in der Welt, da sind irgendwie gefährliche Gedanken unterwegs, in der Welt, da geht sehr viel nur um Sex und da wirst du immer nur so beurteilt nach dem Äußeren. Bei uns, wir wissen, wir sind alle von Gott geliebt, wir wissen, Sex ist wunderschön, aber auch gefährlich. Sex gehört in die Ehe. Wir passen darauf auf, dass wir uns alle daran halten. Das tut uns gut. Das hilft uns. In der Welt, alle Werte brechen zusammen. So, und dieses Wir, die da draußen, hier drin, ist schon auch gefährlich, weil wenn du mit so einer Matrix im Kopf liegst, hast du immer so das, auch wirklich das Bedürfnis, unsere Gemeinschaft ist safe. Bei uns ist der Böse nicht drin. Bei uns Heiliger Geist, draußen Zeitgeist. So, mhm. Und das macht einen natürlich anfällig dafür, Sachen zu übersehen, Warnhinweise zu übersehen, das Böse in den eigenen Kreisen zu unterschätzen, es nicht wahrhaben zu wollen, wenn es geschehen ist, Dinge zu bagatellisieren. Das sind echte Anfälligkeiten evangelikaler Strukturen.
Ja. Die eben aus diesem starken Gemeinschaftsgedanken herauskommen letztlich. Also gerade dieses Dualistische, was du gerade beschrieben hast. Und dann kommt ja damit auch oft einher, so nehme ich zumindest, war auch so ein bisschen exklusivistisches Gedanken. Oder würdest du sagen, das ist schon wieder dann eher fundamentalistisch? Also dieses, wir sind die Einzigen, die auf dem richtigen Weg sind sozusagen.
Ja, ich meine, das ist ja auch 2000 Jahre Vatikan und so. Ja, und es ist in Abstufung, nicht? Also klar, Fundamentalismus ist radikal schwarz-weiß drinnen und draußen. Ja. Sehr kleine Gruppen sind echt sicher, dass sie die einzigen sind im Himmel. So, und dann gibt's in der evangelikalen Welt natürlich Abstufung bis ins Normal-Evangelische hinein. So, ne? Das ist so. Und ich würde aber Faustregel schon sagen, je exklusivistischer, desto stärker ist das dualistische Weltbild, desto stärker sind dann aber auch Verdrängungsmechanismen, weil man das Selbstbild einer geisterfüllten Gemeinschaft aufrechterhalten muss, um jeden Preis. So, und dann bringt man Opfer. Dann übersieht man eben auch vieles. Ja.
Was würdest du sagen, also mir begegnet immer wieder in verschiedenen Gruppen, mit denen ich mich beschäftige, also mir drängt sich immer mehr auf, dass die Frage nach dem Gottesbild eine wichtige Rolle spielt, das Gottesbild, das in der Gemeinschaft vermittelt wird, weil ein negatives Gottesbild, glaube ich, unfassbar schädliche Auswirkungen auf Individuen und auch auf eine Gruppe haben kann. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es im Evangelikalismus immer ein negatives Gottesbild gibt, um Gottes Willen, das weiß ich, dass das nicht der Fall ist, aber gibt es da auch Tendenzen oder wie siehst du das?
Ja, absolut, und da muss man jetzt, glaube ich, näher ranzoomen. Also Geschichte des Evangelikalismus ist ja da wirklich witzig. Evangelikale in der Geschichte haben ja im Grunde als erste, ich sag mal, die Romantisierung des Gottesbilds betrieben. Also Romantisierung, romantisches Zeitalter. Sie haben Gott als glühenden Liebhaber beschrieben und sie haben die Jesus-Beziehung zu einer Love Affair gemacht. Ja. Also dieses in Love with Jesus, Herrnhuter, 18. Jahrhundert, haben so lutherische Brocken gar nicht so ganz heftig oder sonst wie, die waren da eigentlich förmlicher. Ja. Aber dass man Crush on Jesus hat, wie so US-Evangelikale das nennen, Evangelikal. Witzigerweise sind das ja auch die Impulse, die bei denen als erstes die Allversöhnung zum Blühen gebracht haben, weil sie gedacht haben, ich bin mit Jesus so in Liebe und Gemeinschaft und so, dieser Heiland kann doch niemand ewig verdammen.
Also
so,
nur kurz zur Erklärung für die, die es nicht wissen, Allversöhnung heißt der Glaube daran, dass nachher alle Menschen in den Himmel kommen, auf welche Art und Weise auch immer, aber dass alle im Himmel landen. Genau.
Ja. Genau. Und historisch haben das evangelikale Gruppen erfunden, das wollen die das heute witzig, nicht mehr wahrhaben. Heute sind die Dualisten meisten.
Wird ja heute stark abgelehnt bei vielen.
Die allermeisten haben da doppelten Ausgang, das ist ganz klar. So, das heißt, sie haben erstmal die Positivierung Gottes forciert. Sie haben Gott liebevoller, näher, zugänglicher, intimer gemacht. Sie schreiben Bücher über intim mit Gott, unendliche Liebe, überwältigende. So, das heißt, ihr Gottesbild ist nicht einfach negativ, es ist ambivalent.
Ja.
Es ist ambivalent, weil diese absolute Liebe im Grunde dann doch nicht selten Ähnlichkeiten hat mit dem, was man so, sagen wir mal, küchenpsychologisch als toxische Beziehung bezeichnet. Ja. Toxische Beziehung ist so in Alltagspsychologie ein Commitment, wo du erstmal viel Lovebombing am Anfang hast, überwältigende Liebe, absolute Hingabe, Schwüre, totale Intimität, totale Nähe, die dann besitzergreifend wird, die kontrollierend wird, eifersüchtig, die Autonomie erstickt, alles im Grunde nimmt. So, und im Grunde sagt, ich liebe dich total, aber wenn du von mir Geheimnisse hast, dann, Und bei Gott wird das im Grunde nochmal gesteigert. Also der evangelikale Gott im schlechten Sinne, ist nicht überall so, aber im schlechten Sinne, liebt dich total. Aber wenn du ihm untreu wirst, wird er dich ewig festsetzen und foltern und quälen dafür, weil du untreu wurdest. Ja. So, das ist Othello hoch 10. Und das ist natürlich, also im menschlichen Leben, in normalen Beziehungen, würdest du sagen, hey, ich habe da so ein Date gehabt und der hat gesagt, er wird mich ewig lieben, auf Händen tragen, aber wenn ich ihm einmal nicht treue, er wird mich bitter dafür büßen lassen. Was sagt ihr? Alle würden sagen, Red Flag, trifft den nie wieder, halt Abstand, ganz gefährliche Kiste, das kann doch nicht sein. Ja. Manchmal sieht der fundamentalistische Gott genauso aus und darüber sollte man lange nachdenken. Es ist ambivalent. So, es wird im Grunde in Gott eine Spaltung implementiert. Gott ist wahnsinnig liebevoll und dann heißt es aber er ist auch gerecht, aber er ist auch heilig. Und das ist ja nicht biblisch. So, die biblische Gott ist nie in diesem Sinne dualistisch gespalten, schizophren oder ambivalent. Gottes Gerechtigkeit ist in der Bibel Ausdruck seiner Liebe. So, Gottes Richten ist immer noch ein Verben, ein Zurechtbringen wollen. Also dieser innere Dualismus von Gott ist Liebe, aber er ist auch heilig. Das ist eine echte evangelikale Gefahr von ihrer Kreuzestheologie bis zum Heiligungsding. Und es macht Druck und es kann Angst auslösen und Menschen in tiefe Enge stürzen. Und die Liebe hat sie da reingeschleppt.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das macht sehr, sehr deutlich, dass es eben nicht prinzipiell evangelikal ist, aber dass die Gefahren eben irgendwie angelegt sind in diesen, in diesem Gottesbild jetzt zum Beispiel, mit Blick auf das. Eine Frage, die mich ein bisschen umtreibt, also auch mal persönlich gesprochen. Ich bin ein liberaler, landeskirchlicher Christ. Frage zum Beispiel von, ich mache es wieder an einer Frage fest, Trauung von homosexuellen Paaren ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich kann niemandem den Segen verweigern und will es auch nicht, aber das ist für mich völlig legitim. Jetzt, gerade in unserer Landeskirche hier, also wie gesagt, wird sehr persönlich, haben wir viele evangelikale Christen, die das ganz anders sehen. Und jetzt bin ich in einem gewissen Dilemma. Denn ich bin, wie gesagt, wenn ich liberal bin, ich möchte aber niemandem das Christsein absprechen zum Beispiel. Also ich habe jetzt kein Interesse daran zu sagen, das sind Christen und das sind keine Christen. Also drinnen, draußen, gerade diesen Dualismus möchte ich ja nicht. Wo kann man da die Grenzen ziehen? Weil es fällt mir, ich merke, dass mir es extrem schwer fällt, weil für mich diese gerade Frage nach Trauung von homosexuellen Paaren zum Beispiel extrem wichtig ist, zu sagen, nee, das ist für mich ein Akt der Menschenfreundlichkeit, zu sagen, wir müssen das machen. Das ist für mich Kern des Evangeliums, auch Menschen so zu erreichen. Und dann gibt's andere, die sagen, nee, geht gar nicht. Und das fällt mir total schwer, das irgendwie zu akzeptieren. Aber ich weiß nicht, hast du irgendwie einen Umgang damit? Vielleicht verstehst du, was ich sagen will, was mich so innerlich ein bisschen zerreißt, diese beiden Pole,
Ja, ich verstehe das viel besser, als ich möchte, aber ich habe ja da auch eine Geschichte, habe ich in 27 anderen Podcast-Sachen schon erzählt und so, weil ich ja auch mal einer derer war, die gesagt haben, wir können die nicht trauen. Ja. Das können wir nicht, weil die Bibel im Grunde ganz klar sagt, die Ehe ist für Mann und Frau und Menschen segnet, ja, wir segnen keine Menschen, Gott segnet. Anstelle Gottes segnen können wir doch nur mit der Gewissheit, dass da wirklich Gottes Segen drauf ruht, können wir das in der Bibel. So, das habe ich vor 25 Jahren ganz klar so gesehen. Vor 20 Jahren habe ich angefangen daran zu leiden, weil ich gemerkt habe, so auf der einen Seite von der Bibel her, Ich kann es nicht so gut biblisch beweisen, dass es richtig ist. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, ich finde ja sonst Ausgrenzung auch schlecht. Also wenn man Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft anders oder schlechter behandelt, das finde ich doch schlecht. Und warum mache ich das denn mit Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung? Wie kann ich das denn rechtfertigen? Es ist doch nicht gerecht. So und schlimmer, es tut Menschen weh. Es tut ihnen weh, dass sie zurückgewiesen werden. Sie fühlen sich verachtet. Und es wurde negativ über sie geredet und wird in manchen Kreisen noch. Und im Grunde, es ist ein Unglück, es ist auch eine Tragödie, es ist ein evangelikales Desaster, würde ich jetzt auch mal sagen. Was ist das Tragische daran? Auch hier, man kann ja nicht sagen, wir als Landeskirche, wir sind so super dupi und so. Also selbst die württembergische Landeskirche hat ja noch eine Ordnung, die ich nicht gut finde.
Ja, nee, ich auch nicht. Also deswegen sage ich ja, also das ist ja das, wo mich, ich finde es furchtbar, wie das bei uns in der Kirche geregelt ist. Aber das liegt eben daran, dass es diese anderen Stimmen gibt. Also wo ich sage, das fällt mir total schwer, das zu akzeptieren. Aber wie gehe ich damit um sozusagen? Also
ja. Und dann finde ich immer gut Luft holen, atmen, einatmen, ausatmen, sehen. Wir haben eine Lerngeschichte, wir alle. Also ich ganz massiv in meiner Biografie. Andere sind in der Generationfolge an einem Punkt, sie steigen da ein, wo man überm Berg ist. Nicht? Aber 70er, 80er, 90er Jahre, der ganze Protestantismus quält sich wahnsinnig. Es ist eine Lerngeschichte von uns. Wir sind schuldig geworden. Wir haben Menschen durch die Linse von Vorurteilen gesehen. Wir haben nicht hingeschaut. Wir haben ihre Schicksale nicht an uns rangelassen. So, und dann hat diese Lerngeschichte stattgefunden. Dadurch, man hat zugehört, man hat sich Geschichten erzählen lassen, man hat ernst genommen, in der Medizin ändert sich was, in der Psychologie, im Menschenbild. Man lernt so etwas wie sexuelle Orientierung besser verstehen. Man sieht, man kriegt es nicht weg. Man kann es nicht wegbeten, man kann es nicht wegtherapieren. Die evangelikale Welt ist damals, als die Kirche anfing zu lernen, abgebogen in das, was ich heute eine wahnhafte Phase nennen würde. Die wahnhafte Phase bestand darin, dass man sagte, es gibt keine Homosexualität, es gibt keine sexuelle Orientierung, die irgendwie so ist und unveränderlich. Das ist entweder eine bewusste Abwendung von biblischen Ordnungen, weil man nicht Sex genug kriegt und man treibt es dann mit allem und Männer mit Männer, die haben nur noch Sex und sind alle pervers und machen es wer weiß wie und so. Oder es ist eine Krankheit. Das ist eine Entwicklungsstörung, arme Menschen, schlechter Vater als Vorbild, Mutter war nicht zu Hause, gefühlskalt, da sind Traumatisierungen passiert, innere Verletzungen, aber Gebet vermag viel, Seelsorge, Heilung. So 30 Jahre lang, und ich habe das bis zum Erbrechen gehört, diese ganzen Geschichten, die Welt tut so, als gäbe es Homosexualität, aber es gibt gar kein Schwulengehen, gibt's gar nicht, die machen uns alle was vor. Wir kennen so viele Geheilte. Man hatte wirklich eine wahnhafte Phase, wo man glaubte, der Realität entkommen zu können. Hauptsache, das eigene Weltbild und das eigene Recht haben war intakt. Jetzt gegenwärtig, was jetzt los ist, ist eine tiefe Verunsicherung quer durch die evangelikale Welt. Das sollte man, glaube ich, sehen. Erhebliche Teile der Freikirchen, der Gemeinschaften, der pietistischen Gruppen, der Frommen ahnen tief und wissen sogar, sie lagen echt falsch und das geht so nicht mehr weiter. Es bröckelt überall, es verändert sich. Dieser interne Wandel ist natürlich für manche katastrophal. Sie haben ihr Leben, ihre Autorität, ihre Glaubwürdigkeit komplett investiert, dass das Böse ist, was diese Schwulen und Lesben da machen und die Kirche. Das zu sagen, oh sorry, ich lage 30 Jahre daneben, würde sie ja innerlich vernichten. Also es ist eine große Tragik, dass manche hier wirklich verbittert sind und um ihr Lebenswerk kämpfen, weil ihre ganze Glaubwürdigkeit von dieser Positionierung nicht mehr ablösbar ist. So, und das ist diese wahnsinnige Spreizung in der innerhalb der evangelikalen Welt, die in Württemberg die ganze Kirche ja mit betrifft. Ja. Aber jeder, der näher ransucht an lebendige Gemeinde, die sind längst nicht mehr alles dagegen. Die haben ganz schön harte, feste Gespräche. Es ist eine ganz schöne Quälerei. Und was soll man machen? Im Grunde nicht, finde ich, den Dualismus bedienen. Also nicht die Lagerlogik bedienen und sagen, Liberale gegen Evangelikale. Das stärkt immer den Zusammenhalt der Falschen. Sondern im Grunde immer sagen, wir sind ein Spektrum, wir haben dazu gelernt, ihr seid auch dabei. Ihr habt doch auch Menschen, die sind lesbisch, die sind schwul. Bei euch ändert sich auch was. Und soweit die innere Kraft reicht, die Menschen freundlich behandeln. Alles Verächtliche oder Aggressive wird sie verfestigen, ihrem Dagegensein. Aber es ist schwer, es ist schwer, es ist schwer. Ich kann oft auch nicht mehr. Das ist so.
Ja, aber also das fand ich nochmal total, gerade den letzten Hinweis jetzt, nicht dualistisch denken, sondern Spektrum. Das ist auch ein Begriff, der mir immer wichtiger wird, auch mit Blick auf problematische Gemeinschaften. Auch da ist es ja nicht so einfach, wenn man auf die Gruppen guckt. Die sind nicht alle schwarz-weiß, sondern man muss gucken, es gibt da auch ein Spektrum, auch innerhalb solcher Gruppierungen, so sektiererisch sie auch sein mögen. Auch da findet man oft differenzierte Sachen. Und ich fand es spannend, wie du jetzt gerade einen Mechanismus beschrieben hast, den man auch in solchen Gruppen oft findet, mit diesem komplett in was investiert sein, dass der Wandel dann eben auch schwerfällt. Das Ablassen, weil man eben alles reingegeben hat, sein komplettes Leben darauf aufgebaut hat, dass es so ist, dass man davon überzeugt war und dass dann unfassbar schwer ist, solche Überzeugungen gehen zu lassen und da vielleicht auch ein bisschen Einfühlungsvermögen vielleicht zu haben mit Blick auf entsprechende Gruppen oder Menschen, ja. Das hilft mir schon.
Manche sind so tief verrannt. Also der Liberalste müsste zugestehen, nur übernatürliche Eingriffe der Gnade Gottes könnten da Leute verändern. Ja. Und die das nicht schaffen, ich glaube, man muss Leute auch in Ruhe sterben lassen dürfen auf ihr Wegen. Man sollte aber ganz schlicht zusehen, dass andere nicht sinnlos unter denen leiden. Also Anlaufstellen, Safe Place, Zulauf. Also ich glaube, viele Menschen in evangelikalen Welten brauchen Hilfe. Und sie können das nur kriegen, wenn man offen und freundlich und differenziert auf sie zugeht. Man könnte, glaube ich, viele Wunder erleben, wenn man das öfter mal probiert. Es ist nicht so wie das Feindbild, die Fundis oder so. Da ist sehr, sehr viel dazwischen noch.
Ja, vielen Dank. Haben wir im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, es lohnt sich nochmal einen Blick auf eine spezielle Gruppe oder auf ein spezielles Netzwerk zu werfen. Du hast vom neokarismatischen Netzwerk Christentum gesprochen. Vielleicht sagst du kurz, was das ist und was du damit meinst und warum es sich lohnt, darauf zu schauen mit Blick auf Sekta.
Genau, also weltweit kann man im Grunde beobachten, evangelikale Strömungen sind sehr dynamisch. Da gibt es absteigende Verläufe und aufsteigende. Das, was absteigend ist, das ist traditionalistisch, konfessionell, im Grunde so dieses konservativ-ultramäßige, weil diese Plausibilitäten, das bricht alles zusammen. Da gibt es gar keinen Sozialraum mehr für. Also die früher stramm lutherisch waren, stramm reformiert, die Welt ist nicht mehr so. Und das verliert sich. So, was innerhalb der evangelikalen Welt sich zunehmend durchsetzt, ist Erfahrungsorientierung, Erlebnisorientierung. Und da sind sie 100% Kinder unserer Zeit, sehr zeitgeistig unterwegs. Nichts leuchtet mehr ein, nur weil es dafür drei Gründe gibt. Oder weil man sagt, ja, war schon immer so. Die Dinge leuchten ein mit Gefühl, mit Musik, mit Gemeinschaft, mit Umarmungen. So, und charismatisches Christentum, das ist, wenn man so will, eine undogmatischere, sehr flexible Form von Pfingstchristentum. Das ist eigentlich das, was heute wächst. Pfingstchristentum, nur mal ganz, ganz kurz, vor über 100 Jahren entstanden. Christentum, wo man sagt, bestimmte Manifestationen und ekstatische Erscheinungen wie Reden in unverständlichen Lauten, wie Sprachengebet, prophetisches Wort, Heilung, Gesundsetzung im Namen Christi, das sind Zeichen des Geistes, Zeichen dafür, dass der Geist nochmal in ganz neuer Weise Geisttaufe sich Menschen mitteilt und die haben sich als eigene Konfession konstituiert, Assembly of God ist das Bekannteste, was man kennt, aber weltweit tausend Sachen. Charismatiker sind im Grunde so ähnlich und sagen, das ist alles gut, aber wir wollen es nicht so dogmatisch. Für uns ist nicht entscheidend, alle haben Sprachengebet, alle haben Zungenrede. Für uns ist nicht entscheidend, es gibt so Heiler und die legen Hand auf und du wirst gesund. Das kann auch auf längeren Wegen. Für uns ist nicht so entscheidend, Prophetie, Zukunft vorhersagen, sondern wir sind offen für das Ganze. Wir sind offen für hörendes Gebet, für Heilung, für ekstatische Manifestation, für Spüren des Geistes. Aber wir brauchen nicht vor der Geisttaufe, nach der Geisttaufe. Wir haben immer wieder neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also dieses undogmatische, flexible, enthusiastische, charismatische Christentum, was sich sehr stark öffnet für die Gegenwartskultur. Pfingstler haben irgendwann so einen Abkehr genommen. Separation, exklusiv, raus, weg von der Welt, waren sehr konservativ, hatten irgendwann Klamotten an wie vor 30 Jahren, weil sie sich um nichts mehr gekümmert haben. Charismatische Christenheit, sehr modern, sehen wirklich high-end aus, sind junge Männer, junge Frauen, braun, schön, attraktiv und absolut auf der Höhe der Zeit. Geschminkt, gekleidet, in der Sprache, mit den Medien, mit all dem. Und diese Mischung von hypermodern, absolut auf der Höhe der Zeit und gleichzeitig der Anspruch, wir bieten das ewige Christentum. Wir sind bibeltreue Christen, wir folgen nur Jesus nach. Wir sind die eigentlichen Christen. Landeskirche ist die liberale Abweichung. Landeskirche hat den Glauben verraten. Viele finden diese Mischung total attraktiv, der ewige Glaube in zeitgenössischer Form. Und das ist der Wachstumsmarkt in Deutschland, in der Schweiz, weltweit kann man das, glaube ich, sagen.
Und was ist daran problematisch? Mal ganz einfach gefragt.
Ja.
Was ist ja schön, daran, wenn die wachsen sozusagen, aber kann man ja
genau sagen. Also jetzt würde ich natürlich nicht sagen, die wachsen, jetzt bin ich schon mal gleich neidisch und darum muss da ganz viel problematisch sein und so. Ich glaube, diese Mischung, man sollte in Kirche ein bisschen drüber nachdenken, Flexibilität in den Formen, Stabilität im Zentrum. So schlecht ist das nicht. Die Idee ist überhaupt nicht schlecht, da kann man was mitmachen. So, und dann würde ich sagen, sie haben aber echte Anfälligkeiten, dramatische. Zum einen ihre vermeintliche Stabilität im Glauben. Also dies, wir sind der Bibel treu, wir glauben einfach nur an Jesus. Das ist ja so nicht der Fall. Stimmt einfach nicht. So, weil sie die Bibel einfach extrem dogmatisch konsumieren. Und das ist der schwierige. Die meisten Freikirchen haben sich längst aufgemacht, theologische Ausbildung auf hohem Niveau auszubilden. Diese Gruppierung nicht. Diese Gruppierung verweigern jede Form wissenschaftlicher Theologie, akademischer Ausbildung, irgendwie anerkannte Abschlüsse in Theologie. Es lehnen die rundheraus ab. Sie setzen komplett auf Ausbildungsgänge in-house. Die machen das selbst. Die wollen Kontrolle. Sie wollen totale Kontrolle über ihre Ausbildung, über Lehre oder Theologie. Es gibt überhaupt keinen Ansatz einer kritischen Theologie als Gegenüber zu diesen Bewegungen, die die zulassen würden. Red Flag, finde ich, ein dramatisches Zeichen, diese totale Abwehr historischer Theologie, kritischer Theologie, die wollen das komplett wieder in Kursen haben, die in Gemeinden stattfinden. Sie wollen auch am liebsten gar nicht Leute abgeben, dass die 4 Jahre irgendwo studieren. Sie wollen die Leute in ihren Kreisen behalten und die machen dann im Kurssystem Ausbildung und sind aber eigentlich ständig unter geistiger Kontrolle. So, das finde ich eins der großen Probleme. Denn das führt natürlich dazu, man begegnet der Bibel ja gar nicht. Man begegnet der Schönheit, der Tiefe der biblischen Texte, ihrem Reichtum, ihrer Vielfalt, dieser historischen Differenzierung. Man begegnet dem gar nicht. Man begegnet lauter dogmatischen Systemen, die mit Bibelstellen garniert werden. Und es wird ständig behauptet, dass man der Bibel folgt. Man liest sie überhaupt nicht. Die Ursprachen kann man ja gar nicht. Man will das alles gar nicht. Und das ist eine Riesendiskrepanz, dieser Selbstanspruch. Wir sind bibeltreu, wir lieben die Bibel. Und diese Unfähigkeit, auch wirklich nur ein Buch mal gründlich zu lesen, dass man was Neues mitbekommt. Auch einfach mal sieht, oh Gott, das ist ja echt 3000 Jahre alt. Jetzt merke ich selbst. Das macht man sich ja alles immer ständig unsichtbar, weil man nicht damit klarkäme. Man müsste damit klarkommen, dass man selbst im historischen Wandel steht und nicht einfach glaubt, was da steht, sondern man erfindet im Grunde modernistische Bedeutung dessen, was es für mich heißen könnte und was sich gut anfühlt und glaubt eigentlich an der Bibel vorbei. Ja. So, ein weiteres Problem ist, man verweigert Ökumene komplett. Und das finde ich ein sehr guter Marker. Die Freikirchen finden sich in Bünde zusammen. Sie öffnen sich für ACK, Arbeitsgemeinschaft Christliche Kirchen, für ÖRK. Sie sind irgendwo dabei. Sie sind im Dialog. Sie sind im Gespräch. Sie reden mit lutherischen, anglikanischen, methodistischen, katholischen. Sie halten das mal so ein bisschen gegenüber, lernen sich selbst zu relativieren. Und das finde ich ist mit das Allerwichtigste, was man heute lernen muss. Diese Gruppen, diese Netzwerkchristenheit ohne wissenschaftliche Ausbildungsstätten, ohne Kirchen, ohne Hierarchie, wo auch mal irgendwer verantwortlich ist für eine Zweigstelle oder so, keine Ökumene. So, sie machen keine organisierte Teilnahme an großen ökumenischen Netzwerken, wo sie mal offenlegen, das und das und das sind unsere Bekenntnistraditionen. Wir sehen aber, wir haben hier und da Probleme, dort auch, wir können von euch lernen. Man macht das nicht. Man geht nicht rein in diese ganzen Sachen. Man hat ja den wahren biblischen Glauben. Das heißt, überall, wo man kann, verunmöglicht man Korrekturfähigkeit. Das Ganze stärkt eine autoritäre Grundstimmung. Diese autoritäre Grundstimmung spürt man lange gar nicht, weil das in viel Liebe, Freude, Begeisterung verpackt ist. Es ist sehr warmherzig, es ist wunderschön. Also Menschen mit schwachem Selbstbewusstsein, Menschen mit Suchtproblematik, Menschen mit Einsamkeit sind in solchen Gruppen wunderbar da reinzugraten. Ist mir ja auch so gegangen. Du gehst in die Kirche, ist irgendwie interessant, ist irgendwie klug, es ist auch kalt.
Ja,
so,
ja.
Keiner umarmt dich. Keiner. Ja. Keiner geht lang. Also, so in diesen Gruppen, du hast sofort 10 Freunde, du kriegst Einladung, du bist zum Essen eingeladen, zum gemeinsamen Beten, zum gemeinsamen Singen, zu gemeinsamen Aktionen, gemeinsame Woche. Passiert ja in der Kirche so schnell nicht. So, also diese dichte Gemeinschaft, Liebe, Freude, Gemeinschaft, Halleluja und so ist sehr warm. Und da drin ist aber dann am Ende doch sehr viel Autoritarismus versteckt. Männer, fast immer Männer, denen man eine wahnsinnige Macht gibt, die dürfen dann in das Leben reinsprechen, die dürfen Wahrheit proklamieren, die dürfen dich korrigieren und so. Auch Seelsorgebeziehungen, die im Grunde strukturell missbräuchlich sind, diese Wahnsinnsmacht, die Menschen bekommen im Namen von Coaching oder Seelsorge, das ist geradezu irre. Und viele Jüngere spüren es dann, ja, Sexualethik, Stichwort Purity Culture, diese Übergriffigkeit, wie man über Intimes befragt wird, wie man in intimen Dingen dirigiert wird, wie Kontrolle stattfindet, wie Sanktion und Ausschluss stattfindet, das ist schon Wahnsinn. Und das ist so eins der Hauptpunkte bei Postevangelikale, dass sie sagen, das hat mich zerstört, das war so übergriffig, es war so verletzend und beschämend. Und wenn ich mich in der Seelsorge geöffnet habe und über sexuelle Probleme geredet habe, ich habe mich wie abhängig gefühlt. Ich wusste, da weiß jemand Dinge über mich, die sind total intim. Bin ich safe? So, jetzt muss ich mir dem gewogen halten, der weiß Geheimnisse über mich. Das sind Fallstricke und die entdeckt man nicht sofort. Die sind systemisch. Das ist, glaube ich, wirklich so. Also nicht alles ist falsch, alles ist schlecht, alles ist gefährlich, aber es gibt systemische Anfälligkeiten, die echt massiv sind.
Mhm. Hast du da konkrete Beispiele auch für solche Gemeinden oder sind die so klein, dass man die auch gar nicht kennt oder gibt es da ein paar größere, wo du sagst, das geht in die Richtung?
Das ist immer die große Schwierigkeit, weil wenn man einen Verband oder eine Gemeinde nennt, der besteht ja auch immer aus Hunderten und Tausenden und so. Insofern bin ich da immer maximal zurückhaltend, möchte es auch sein, weil ich Gruppen nicht festlegen möchte. Jetzt, was man natürlich sagen kann, ne, es gibt diesen Podcast Toxic Church.
Ja.
So, und der hat sich jetzt an Hillsong aufgehangen. Und jetzt würde ich persönlich sagen, Hillsong ist weltweite australische Kiste. Hillsong ist bei weitem nicht das Schlimmste, was es auf der Welt gibt. Ja. Hillsong hat durchaus offene Seiten, hat durchaus, was weiß ich, Filialen und Klitschen, denen man Unrecht täte, wirklich Unrecht zu sagen, ihr seid alle toxisch. So, aber bei Hillsong sind nun mal an großen Leitungspersönlichkeiten USA, Australien, Deutschland, Muster aufgefallen. Muster. Es gibt Netflix-Serien über Hillsong. Es gibt Podcasts dazu. Man sollte das hören. Und dieses Muster ist schon auch übertragbar. Nehmen wir dieses andere große Ding, Gebetshausbewegung, USA, Mike Bickle, Riesending, strahlt aus, weltweit. So, inzwischen ist völlig klar, Missbrauch hat stattgefunden, sexualisierte Gewalt, geistliche Gewalt, Machtmissbrauch, wurde vertuscht, wurde nicht ernst genommen, lange Zeit, jahrzehntelang. So, jetzt wäre es natürlich völlig absurd zu sagen, das heißt, jedes Gebetshaus in Deutschland ist gefährlich. So, das ist immer absurd, das geht nie. Ja, ja. Aber das Muster kann man sich anschauen. Was hat dazu geführt? So, und es sind immer diese Machtstrukturen, dieses Drinnen und Draußen, starke Männer, starkes Gemeinschaftsgefühl, Übergriffigkeit, reinquatschen ins Persönliche und Intime, Schwächung von Selbstbestimmung, Autonomie wird als böse dargestellt. Man hält Menschen dazu, an ihren eigenen Gefühlen zu misstrauen und dem Reinquatschen von Leitern möglichst zu folgen. Diese Strukturen, jeder prüfe sich selbst, man gucke sich um, man höre, was Menschen aus Deutschland erzählen. Ich habe viele, viele, viele hunderte Geschichten auch aus deutschen Zusammenhängen gehört. Man kann sie im Internet finden. Da gibt es so Freikirchenausstieg und Glaubensweite und all diese ganzen Sachen. Und es geht um ein Muster und nicht darum, pauschal ganze Gruppen oder Verbände zu diskreditieren.
Ja. Also genau hinschauen sozusagen ist immer wichtig. Ja, das predige ich ja auch hier im Podcast heute, dass man differenziert hinschauen muss. Und ein Marker, den du genannt hast, das ist für mich immer so eine erste Anlaufstelle, ist, wenn jemand mich fragt, wie sieht es mit der und der Gemeinde aus, ist tatsächlich auch, was du gesagt hast, die Ökumene. Ich schaue mir an, in welchen, sind die in irgendwelchen Dachverbänden oder haben die Vernetzung zu anderen Gemeinden oder ist es so eine alleinschwebende Gemeinde oder nur in ihrem kleinen Kosmos sozusagen. Also, und du hast jetzt gerade schon genannt, meine nächste Frage wäre gewesen, wenn ich als normaler Christ jetzt in so eine oder als Mensch in so eine Gemeinde komme, gibt es irgendwelche Red Flags, wo du sagst, geht sofort wieder raus?
Ah ja, das ist immer so schwierig, ne? Und ich glaube, selbstkritisch aus landeskirchlicher Sicht sollten wir immer auch sagen, warum haben die so Zulauf? Weil es sind viele junge Menschen und man schafft denen Räume, im Glauben begeistert zu werden. Man schafft ständig Konstellationen für heilsame Durchbruchserfahrung. Habe ich auch erlebt. Tut wirklich gut. Und du kannst in Ängsten, in Einsamkeit, in Süchten stecken. Ein kräftiger Schuss Liebe Gottes, spürbar, mit gemeinsamem Gebet. Das ist schon was Schönes. Besser als Medikamente schlucken und so. Und man sollte insgesamt anerkennen, diese Gruppierung füllen Nischen, stopfen Löcher, die das manchmal alt und kalt gewordene Gewebe der Großkirchen einfach lässt. Das ist irgendwie so. Und darum, also für manche Menschen, die werden darin groß und es passt und manche Menschen geraten darin rein und es hilft ihnen enorm weiter, weltweit noch viel stärker übrigens. Mhm. Also man fahre durch Südamerika und man versuche objektiv zu gucken, welchen Unterschied machen pentekostale Kirchen. Es ist nicht immer ein schlechter. Und es ist manchmal ein schlechter, politisch, Bolsonaro, wow, aber es ist nicht immer ein schlechter. So, Red Flags, was sollen wir sagen? Die Punkte haben wir im Gespräch schon gesammelt. Es ist fast immer für viele überraschend schön und überraschend gut. Das darf man auch genießen. Man sollte aber einfach so darauf achten, ist irgendwie klar, dass ich ein freier, selbstständig denkender Mensch bin, der das einbringen darf. So, es ist in diesen Gruppen so, die sagen, du bist total frei, keine Gehirnwäsche, du kannst immer eine Grenze ziehen. So, aber wenn du tief drin sein willst, Teil unserer Gemeinschaft, heißt es immer auch, dann musst du dich da irgendwie so einbringen. So, aber nee, gehört es zu einer Gemeinschaft, dass unterschiedliche Meinungen möglich sind? Kann ich mitarbeiten, wenn ich eine andere Meinung habe, hier oder da als der Leiter? Wo wird darüber gesprochen? Wird darüber offen gesprochen? Also kritisches Denken, Selbstbestimmung, Zweifel. Gibt es damit einen tabulosen Umgang? Oder ist sofort klar, wenn du das hast, nee, bist du sofort raus. Bist du gefährlich? Ja. Das ist sicher ein ganz großer Punkt. Mikrogrenzverletzung, Mikrogrenzüberschreitung. Wie selbstverständlich ist die Kultur, dass im Grunde eine Atmosphäre geschaffen wird? Bei uns ist ganz klar so und so und so und so. Also kein Yoga, weil böse Geister, kein Tai Chi, weil Dämonenbesessenheit. In manchen Kreisen ist es wirklich witzig, kein Worthaus hören. Also ich habe wirklich gehört von Leuten, die sagen, ich habe Worthaus gehört, die wurden aus Mitarbeit ausgeschlossen. So Menschen, die sagen, mich interessiert wissenschaftliche Theologie, historische Exegese, mich interessiert das. Ich finde da Gutes, ich finde da Schlechtes, aber ich möchte mir selbst ein Bild machen. Du bist in Kreisen raus.
Ja. So, bei Worthaus, muss man dazu sagen, ist eins deiner Herzensprojekte, wenn ich das richtig verstehe, wissenschaftliche Theologie, der Versuch, das in die Breite zu bringen sozusagen. So würde ich es in meinen Worten zusammenfassen.
Genau, so kann man das sagen. Über 40 Referenten, Siegfried Zimmer und ich ein bisschen öfter, weil wir länger dabei sind, aber es geht nicht darum, irgendetwas zu vermitteln, sondern wissenschaftliche Theologie fragen können, denken können, selbst entscheiden können, ist ein rotes Tuch für manche. Ja. Und das ist sehr interessant. Also die da allergisch sind, sollte man sich mal fragen, was ist los mit denen? Warum? Was ist das Problem? Kann sich ja jeder mal selbst eine Meinung bilden. Nee, die wollen aber, dass du es auf keinen Fall hörst. Es ist giftig, es ist gefährlich. Hör auf keinen Fall. Ja, es ist sehr viel Angst drin und sehr viel Wut darin und sehr viel Unfähigkeit, überhaupt mal was differenziert beschreiben zu können. Auch dieses wir drin, die draußen, stereotypes Reden über Kirche. Jeder von uns weiß, wie vielfältig Kirche ist. Württembergische Kirche ist extrem vielfältig. Du erlebst es jeden Tag und erleidest es auch. In manchen Gruppen Kirche ist liberal. Kirche ist progressiv. In der Kirche zählt die Bibel nichts mehr. In der Kirche ist egal, ob du glaubst oder nicht. In der Kirche spielt Glaube gar nicht mehr wichtig. Kirche passt sich an den Zeitgeist an.
Die Pfarrer sind eh alle ungläubig.
Ja. Ja. Ja, genau. Ja, und auf so Zeichen achten und gucken. Und ich bin gar nicht der, der sagen würde, alles, was ein kleines bisschen in die Richtung geht, lauf weg, flieht ihr Narren, rette deine Seele. Nee, würde ich gar nicht sagen, weil da gibt es auch echt Schönes, was man irgendwie sich behalten kann. Und es gibt fromme Gemeinschaften in Bewegung. Da kannst du offen diskutieren. Die halten verschiedene Meinungen aus, auch zu queeren Fragen. Das gibt's. Das gibt's bei Baptisten, bei Methodisten, Gott sei Dank auch bei den FEGs inzwischen. Das gibt es im charismatischen Bereich. Das findet statt so. Und da kann man auch echt gut sein. Und wenn man in so einer Gemeinschaft was bewegen kann und öffnen kann, aber auch lernt, in Verschiedenheit zusammenzubleiben, das sind tolle Sachen. Wo das gelingt, nur zu. Also da habe ich gar keine Berührungsängste.
Ja. Lieber Thorsten, das war aus meiner Sicht alles, was auf dem Zettel stand. Gibt es noch was du jetzt loswerden willst, wo du sagst, das haben wir jetzt nicht angesprochen, das würdest du aber zum Thema noch sagen?
Ah, 3 Stunden würden wir noch voll kriegen. Nee, aber nicht. Ja. Das ist ein rundes Gespräch. Man soll ja auch keinen überfordern und so. Wir haben vieles gebracht. Wir können es gerne dabei lassen.
Ja. Ja. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die Fülle an Informationen. Ich bin es ja gewohnt aus deinen diversen anderen Podcasts. Aber es war viel und es war voll und vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Fabian, und alle, die jetzt hier einmal reingehört haben, Sekta ist super. Also hört das, viele spannende Folgen kann ich echt empfehlen.
Dankeschön, das ehrt mich sehr, das von dir zu hören. Und damit sind wir am Ende. Ich hoffe, ihr habt so viel mitnehmen können wie ich aus dem Gespräch. Ich finde, Thorsten Dietz ist ein sehr eloquenter Gesprächspartner, der Dinge gut erklären kann und auch sehr differenziert darstellt. Deswegen war es mir eine große Freude, ihn hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Und nochmal der Hinweis, die Spur des Bösen, jetzt bestellen das Sektabuch. Genau, jetzt ist die Podcast-Folge vorbei, jetzt habt ihr Zeit. Nein, was bleibt mir am Ende zu sagen? Wie immer freue ich mich, wenn ihr von Sekta weitererzählt. Wenn ihr ein Like da lasst oder eine gute Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl, folgt mir auf Instagram @sektapodcast, joint unserem Discord-Channel, den findet ihr in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr Lust habt, auf Telegram ein bisschen mit aktuellen Infos zum Thema Sekten informiert zu werden, dann könnt ihr da den Kanal Sekteninfo abonnieren und kriegt mehrfach in der Woche aktuelle News aus der Welt der sogenannten Sekten. Wir hören uns schon bald wieder. Ich habe eine tolle Folge noch vorbereitet für euch zum Thema Purity Culture. Die wird demnächst erscheinen, auch mit einer Gästin, die sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Da dürft ihr euch drauf freuen. Und bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta.
Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergeschichten.